Ja, Herr Jesus, du bist unser Anker, der uns festhält in Zeit und Ewigkeit. Herr, bitte, füll du auch jetzt meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde, und rühre du selbst unsere Herzen an. Amen. Ihr Lieben, wir sind in unserer Predigtreihe über die Jüngerschaft Jesu heute in der zweiten Woche. Und es geht heute um Hindernisse in der Jüngerschaft. Eine kleine Geschichte vorneweg. Es ist der Höhepunkt des britischen Kolonialismus. Ein englischer Reisender landet in Afrika in der Absicht, möglichst rasch in den Dschungel zu gelangen. Er chartert einige einheimische Träger, die seine Ausrüstung schleppen. Nach einem anstrengenden Reisetag, der zu Fuß zurückgelegt wurde, und einer unruhigen Nacht, steht er auf, um seinen Weg fortzusetzen. Aber die Träger weigern sich, weiterzugehen. Verzweifelt beginnt er zu schmeicheln, zu bestechen, zu flehen, aber nichts funktioniert. Sie bewegen sich nicht einen Zentimeter. Natürlich fragt er, warum? Die Antwort: Sie warten darauf, dass ihre Seele ihren Körper einholt. Sie warten darauf, dass ihre Seele den Körper einholt. Die Seele geht zu Fuß. Sie braucht ihre Zeit. Gut Ding braucht Weile, sagen wir. Du bist heute Morgen hier. Ich sehe dich, außer die da hinten hinter der Säule. Aber ist deine Seele auch schon hier angekommen, möchte ich fragen. Bist du jetzt ganz hier? Oder in den Gedanken noch ganz woanders? Oder schon wieder woanders? Wo ist deine Seele im Moment? Womit beschäftigst du dich? Wie geht es deiner Seele? Drei Punkte sind es, über die ich heute sprechen möchte. Drei Punkte, die es unserer Seele schwer machen, bei Jesus zu landen. Zuerst Hektik, der große Feind des geistlichen Lebens. Der zweite Punkt, eine kurze Geschichte der Geschwindigkeit. Und zum Schluss die Lösung. Ihr Lieben, eine schlechte Nachricht vorneweg. Seit Jahren läuft ein Schwerkrimineller, ein Massenmörder bei uns herum, und es ist bisher nicht gelungen, ihn zu fassen. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer mit ihm. Er hat bereits Millionen von Menschen auf dem Gewissen, und auch wir sind von ihm bedroht. Weißt du, was sein Name ist? Hektik, Stress, Rastlosigkeit. Wer diesem Gangster in die Hände fällt, dem ruiniert er sein Leben. Die Gesundheit, Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, Schlaganfälle, Herzinfarkte und was sonst nicht alles, geht alles auf seine Kosten. Aber das ist längst nicht alles. Rastlosigkeit ruiniert noch viel mehr. Die Beziehungen, die du hast, für die du keine Zeit mehr hast, für die du keinen Blick mehr hast. Du spürst nichts mehr, weder wie es dir selber geht, noch deinen Lieben. Ja, und dann erst Gott. Gott? Von dem habe ich doch schon lange nichts mehr gehört. Ist der überhaupt noch da? Wobei, Stress, Hektik, Rastlosigkeit, all das ist gar nicht vor allem eine Frage der Zeit. Wisst ihr, Stress kann jeder haben. Auch der, der vermeintlich viel Zeit hat. Warum? Stress hat zwei Ursachen. Entweder man nimmt sich zu viel vor, dass man in zu wenig Zeit hineinpresst. Oder aber man tut, was man tut, sei es nun viel oder wenig, in einer permanenten Anspannung. Kennst du das? Mit dem Gefühl, ich habe doch keine Zeit, ich muss schnell machen, immer schneller machen, immer mehr, in immer kürzerer Zeit. Stress bedeutet Hektik, das Gefühl, permanent unter Druck zu stehen, getrieben zu sein. Und da stellt sich die Frage, ja, aber warum denn eigentlich? Warum musst du das, was du tust, immer schneller tun? Warum? Wer sagt das? Warum stehen wir ständig unter Strom? Hast du dich mal gefragt, wann das bei dir angefangen hat? Dass du Dinge nicht mehr entspannt aus einem Grundgefühl der Ruhe herausgemacht hast, sondern hektisch? Wer hat dir Druck gemacht? Dein Arbeitgeber? Dein Umfeld? Oder du selber? Hast du dir das vielleicht abgeguckt von den anderen, weil du gesehen hast, na, die sind ja alle immer ständig unterwegs, dann muss ich das ja auch? Wenn dich jemand fragt, wie geht es dir? Was sagst du dann? Ist gerade ziemlich viel los? Aber natürlich nur gerade? Aber was, wenn ich dich das in einem Vierteljahr wieder frag? Ist dann immer noch ziemlich viel los? Ist das ein Grundgefühl, ein Grundrhythmus deines Lebens geworden? Den Treiber ständig im Nacken, der dir sagt, schneller, schneller, noch schneller. Du musst schneller machen, du hast doch keine Zeit. Ja, warum eigentlich? Warum habe ich keine Zeit? Wohin soll das führen? Und ganz ehrlich, ist dein Leben denn besser geworden, seitdem du dich abhetzt? Sind deine Arbeitsergebnisse besser geworden, seit du schnell machst? Ist es nicht vielmehr andersherum? Du verzettelst dich, du vergisst dauernd Dinge, du wirst fahrig und das, was du tust, ungenau und oberflächlich. Wofür hetzen wir uns ab? Gewinnen wir dadurch irgendwas oder ist es nur Haschen nach Wind? Stress, ihr Lieben, ist der Gesundheitskiller, der Beziehungskiller, der Glaubenskiller Nummer eins. Nummer eins. Warum? Wenn du gestresst bist, kannst du dann noch liebevoll mit einem anderen Menschen umgehen? Kannst du dir dann noch Zeit nehmen, zuzuhören? Hast du dann noch Ruhe und Muße zu beten? Stress und Liebe sind wie Öl und Wasser. Sie mischen sich nicht. Im Englischen ist permanenter Stress ein anerkanntes Krankheitsbild. Es heißt Hurry Sickness, die Eile-Krankheit. Im Deutschen bekannt als Manager-Krankheit. Aber es sind nicht mehr nur die Manager, die davon betroffen sind. Wikipedia schreibt, unter Managerkrankheit oder Unternehmerkrankheit versteht man seit Anfang der 1950er Jahre die Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems infolge dauernder körperlicher und psychischer Überbeanspruchung und dadurch verursachter vegetativer Störungen, besonders bei Menschen in verantwortlicher Stellung. Und was sind die Symptome? Woher weißt du, ob du es hast? 10 Symptome. Hör mal zu. Häufige Gereiztheit und Überempfindlichkeit. Du fährst wegen Kleinigkeiten aus der Haut. Dann Ruhelosigkeit und Workaholic-Dasein. Du kannst nicht mehr abschalten. Du kannst nicht mehr runterkommen, auch dann, wenn du Zeit hast. Gefühllosigkeit. Du spürst dich selbst nicht mehr. Und du hast keinen Blick mehr für andere. Ungeordnete Prioritäten. Du funktionierst noch, aber du kannst nicht mehr unterscheiden, was ist wichtig und was nicht. Vernachlässigung des Körpers. Ganz typisch. Zu wenig Schlaf, zu wenig Bewegung, ungesundes, schnelles Essen, keine unverplante Zeit mehr. Und dann Fluchtverhalten. Fluchtverhalten, was ist das? Du fliehst in Süchte und falsche Tröster. Übermäßiges Essen, Drogen, Medien, Konsum, Pornografie. Schließlich Vernachlässigung des geistlichen Lebens. Du hast keine Kraft und Lust mehr zum Beten und Bibellesen. Und Isolation. Du fühlst dich abgeschnitten von Gott, von Menschen, von deiner eigenen Seele. Und wisst ihr was? Das Ganze ist ein Teufelskreis. Je mehr du vernachlässigst, was du wirklich brauchst, desto schwerer wird es. Desto schneller dreht sich das Karussell. Immer weiter. Und da möchte ich uns allen sagen, nimm das ernst. Das sind Krankheitssymptome. Die gehen nicht von alleine weg, wenn wir nicht daran arbeiten. So weit, so schlecht. Aber jetzt auch zur guten Nachricht. Wisst ihr was? Stress zu haben ist keine Notwendigkeit. Es ist keine Notwendigkeit. Wir können was dagegen tun mit unglaublich positiven Folgen für unsere Gesundheit, unsere Beziehungen und unseren Glauben. Die erste Wahrheit über Stress lautet nämlich, er ist vor allem eins, völlig überflüssig. Völlig überflüssig. Wir müssen uns überhaupt nicht so hetzen, wie wir meinen. Natürlich gibt es Stress, den andere dir bereiten. Vielleicht hast du einen schlechten Chef oder einen schlechten Arbeitgeber, der keine Rücksicht nimmt auf die Gesundheit der Angestellten und immer überfordert. Dann versuch da wegzukommen. Aber der meiste Stress, den wir haben, der ist selbstgemacht, hausgemacht. Wir meinen, wir müssten hetzen, müssen wir aber gar nicht. Das merken wir, wenn wir hinschauen und hinterfragen, was ist denn wirklich wichtig? Nicht dringend, sondern wichtig. Was von dem, was ich tue, kann auch bis morgen warten? Was muss ich vielleicht gar nicht tun? Was hat wirklich Priorität? Und muss ich mich eigentlich abhetzen, um das hinzubekommen? Muss ich das in diesem Affenzahn tun? Kann ich mir nicht Zeit dafür nehmen? Warum denn nicht? Stress, ihr Lieben, das ist die zweite Wahrheit, ist etwas Innerliches. Ein Gefühl in uns drin, das unseren Puls nach oben schießen lässt. Da haben zwei das Gleiche zu tun, das gleiche Pensum. Der eine verfällt in totalen Stress und der andere ist die Ruhe selbst. Wie kann das sein? Es kommt auf die innere Einstellung an. Wie tue ich die Dinge? Wie gehe ich da heran? Aus einer Ruhe heraus oder kopflos? Ist doch ein schönes Wort, kopflos, sagen wir so. Wenn einer nicht vorher innehält, sich besinnt. Sich stressen, ihr Lieben, das ist so, als ob du im Auto sitzt und du fährst permanent im zweiten Gang 100 Sachen. Was passiert? Natürlich läuft der Motor heiß und geht kaputt. Aber nicht das Auto ist falsch, sondern die Frage ist, warum fährst du im zweiten Gang 100? Warum drehst du so hoch? Warum steckst du so viel Anspannung hinein? Die Lösung ist doch entweder du fährst langsamer oder du schaltest die Gänge hoch und runter, dann wenn du sie wirklich brauchst. Wenn wirklich viel los ist, investierst du mehr, natürlich. Aber wenn es dann ruhiger wird, schalte auch wieder runter. Gönn dir Ruhepausen, Entspannung. Niemand steht permanent nur auf dem Gaspedal und lebt auf der Überholspur, ohne dabei auszubrennen. Wenn du heute dir nur eine Sache merkst, dann merk dir diesen Satz. Verbanne die Hektik radikal aus deinem Leben und du wirst ein neuer Mensch. Verbanne nur die Hektik radikal aus deinem Leben und du wirst ein anderer, neuer Mensch. der wieder Freude hat an seinem Leben, an sich selber, an anderen. Jemand, der haushalten kann mit seinen Kräften, über den andere sich freuen, weil sie eine Beziehung aufbauen können. Ein Mensch, zu dem Gott reden kann, weil er offen ist, still zu sein und zu hören. Nur dieses eine. Du musst vielleicht gar nicht weniger tun, sondern einfach nur ruhiger tun. Verbanne die Hektik, die innere Anspannung radikal aus deinem Leben und du wirst ein anderer Mensch. Und damit kommen wir zu der Frage, ja, was ist denn eigentlich das Lebenstempo, das Gott für uns Menschen vorgesehen hat? Gibt's das? Was ist gut und gesund für die Seele? Was wissen wir aus der Bibel darüber? Wie schuf Gott die Welt? Welche Zeitabläufe, welche Rhythmen zwischen Anspannung und Entspannung hat er eingebaut in die Natur? Und dann fragen wir uns mal, leben wir heute noch nach diesen Rhythmen? Und schließlich, wenn wir auf Jesus gucken, wie hat er gelebt? Leute, hatte Jesus Stress? Erleben wir ihn jemals gehetzt? Welches Tempo hat Jesus angeschlagen? Wann gönnte er sich Pausen? Was sagt er über das Sorgen, über das Ruhen, über den Sabbat? Was können wir von ihm lernen? Eine ganze Menge. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Der zweite Punkt heute Morgen, eine kleine Geschichte der Geschwindigkeit. Ihr Lieben, als Gott die Welt schuf, da setzte er uns Menschen ganz natürliche Rahmenbedingungen und Grenzen. Nicht um uns einzuengen, sondern uns zu beschützen vor einem maßlosen, ausbeuterischen Lebensstil. Und lange Zeit lebten die Menschen nach diesen Ordnungen und wisst ihr was? Sie kannten das Wort Stress nicht. Das ist ein ziemlich junges Wort, eine neuzeitliche Krankheit. Normal ist das nicht. Auch wenn heute alle gestresst sein mögen, normal ist das nicht. In der Schöpfung ist es nicht angelegt. Und deshalb wollen wir mal gucken, wie war das denn früher? Was war da anders? Was war da normal? Als Gott die Welt schuf, da schuf er den Tag und die Nacht. Als Zeiten der Tätigkeit und der Ruhe. Wenn die Sonne unterging, dann gingen die Menschen mit ihr schlafen. Es gab die Zeit der Wochenarbeit und das Wochenende, den Sabbat. Es gab die Zeit der Saat und der Ernte. Im Sommer wurde mehr gearbeitet, im Winter wurde ausgeruht. Ihr Lieben, wisst ihr, was sehr erstaunlich ist? Noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts schliefen die Menschen im Durchschnitt wie lange? Was meint ihr? 11 Stunden. 11 Stunden. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, das war normal, zumindest im Winter. Da war nämlich Duster. Und da gab's nämlich eine Sache noch nicht. Und das ist doch der Hammer, wenn wir uns das mal angucken. Die Leute haben früher bestimmt nicht weniger hart gearbeitet als heute, im Gegenteil. Aber ich glaube, sie hatten dennoch weniger Stress. Und wir sehen, Gott baut genügend Zeit in seine Schöpfung ein. Er ist nicht dieser Treiber, der uns so oft im Nacken sitzt. Gott nicht. Er gibt uns genügend Zeit zum Ausruhen. Und dann, ihr Lieben, im Jahr 1879 gab es eine bahnbrechende Erfindung. Was war das? Edison erfand die Glühbirne. Auf einmal war alles hell und auf einmal war Schluss mit der Ruhe. Und in den folgenden Jahren ging rapide die Schlafenszeit der Menschen von 11 Stunden auf 9 Stunden herunter. Und heute sind wir bei 7 Stunden im Durchschnitt und wundern uns, dass wir müde sind. Ein neues Zeitalter begann, das industrielle Zeitalter. Es entkoppelte das Leben immer mehr von der Natur mit ihrem Lebensrhythmus. Der Schlaf reduzierte sich. Und die Frage ist, was ist wirklich normal? Was ist gesund für Leib und Seele? Wie viel von dem, was wir tun oder sehen, können wir wirklich verarbeiten, ohne dabei fahrig zu werden? Erinnern wir uns, die Seele geht zu Fuß. Im Mittelalter hatte ein Mensch, der in einem Dorf lebte, im Laufe seines Lebens so viele Eindrücke zu verarbeiten, wie wir heute innerhalb von 4 Wochen. Was du in 4 Wochen siehst und erlebst, dafür hatte ein Mensch im Mittelalter sein ganzes Leben lang Zeit. Kein Wunder, dass wir im Stress sind. Und dann, was hat sich noch zu unseren Lebzeiten nicht alles verändert? Und verändert heißt heute doch eigentlich immer nur beschleunigt. Bis in die 90er Jahre warst du gebunden an Öffnungszeiten der Läden. Und heute kannst du 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr einkaufen gehen. Und du hast einen unbegrenzten Zugang zu Medien. Die digitale Revolution kam. Seit 2007 die ganzen sozialen Netzwerke. 2007 das erste Smartphone. Etwas, das wir vor kurzem nicht kannten, ihr Lieben, ist heute nicht mehr wegzudenken. Und die größten und erfolgreichsten Firmen auf der Welt sind nicht mehr Firmen, die Autos bauen, sondern die mit Medien ihr Geld verdienen. Damit, dass wir ihnen unsere Aufmerksamkeit schenken. Firmen verdienen ihr Geld damit, dass du dir was anguckst. Kannst du dir das vorstellen? Denn dann wird Werbung geschaltet. Und der durchschnittliche Nutzer verbringt heute 2,5 Stunden vor dem Smartphone. Jeden Tag. Das, ihr Lieben, ist jede 7. Minute des Lebens. Und das ist nur das Smartphone, kein Laptop, kein Fernseher, kein PC. Alle 7 Minuten wirst du unterbrochen bei dem, was du tust. Alle 7 Minuten klingelt irgendwo was. Alle 7 Minuten wirst du aus deiner Konzentration gerissen. Darum werden diese Medien auch Unterbrechungsmedien genannt. Wer kann sich heute noch konzentrieren? Und da können wir doch fragen, ja, jede 7. Minute fürs Handy, wie viel bekommt denn mein Partner ab? Meine Kinder? Meine Freunde? Oder gar Gott? So ein kleines Gerät, was wir nicht mal kannten, macht uns heute zittrig, wenn wir es mal vergessen haben. Wenn wir es mal ausschalten. Wir merken es gar nicht, aber wir werden süchtig und wir sind permanent abgelenkt. Was macht das mit unserer Seele und mit unserer Gesundheit? Und das Paradoxe ist, ihr Lieben, obwohl wir heute so viele Hilfsmittel haben wie nie zuvor, alles Maschinen, die mal dazu gedacht worden sind, damit wir mehr Zeit haben. Waschmaschinen, Autos, Computer, Roboter. Obwohl wir so viel Zeit sparen, haben wir heute nicht mehr Zeit, sondern was haben wir heute? Mehr Stress. Eine Studie aus den USA, die im Jahr 1967 erstellt wurde, die sagte voraus, in 20 Jahren, 1985, werden wir aufgrund des technischen Fortschritts ein herrliches Leben haben. Die Leute werden nur noch halb so viel arbeiten müssen. 22 Stunden die Woche, 27 Wochen im Jahr. Das war ein Ausschuss der US-Regierung, der das rausgefunden hat. Voll daneben gelegen. Voll daneben gelegen. Wenn ich mir das so überlege, früher, wie war das Leben begrenzt? Der Landarbeiter war den ganzen Tag über draußen auf dem Feld. Wenn er nach Hause kam, aß er, wusch sich, verbrachte noch etwas Zeit mit der Familie. Die Frauen kümmerten sich um die Kinder, wuschen Wäsche nicht mit der Maschine, sondern mit der Hand am Fluss, kümmerten sich um den Haushalt und mehr war nicht drin. Niemand kannte Fernsehen, Telefon, Shopping, Urlaub. Du kamst selten raus aus deinem Dorf. Du wusstest nicht, was in anderen Teilen der Welt passiert. Das Leben war anstrengend, ja, es war begrenzt und es war klein. Aber hatten die Leute damals den Stress, den wir haben? Ich denke mir, die Seele hatte zumindest Zeit, die Dinge zu hören, zu betrachten, zu verarbeiten. Damit, ihr Lieben, sind wir beim letzten Punkt, die Lösung. Schauen wir mal auf Jesus. Wie lebte Jesus? Was können wir von ihm lernen? Jesus lebte die meiste Zeit seines Lebens ein ruhiges und einfaches Leben. Einfach nicht im Sinne von leicht, aber einfach, schlicht. Er lebte in einer Kleinstadt, war ein Landei, ein Handwerker, Zimmermann und er nahm sich viel Zeit. 33 Jahre lebte er auf dieser Erde, aber nur 3 Jahre davon zog er umher und predigte. Über die ersten 30 Jahre seines Lebens wissen wir wenig. 30 Jahre lang lebte Jesus aber wie jeder andere auch, sehr bodenständig und heimatverbunden. Und wir können doch fragen, warum fing er denn nicht schon mit 20 Jahren an zu predigen? Wäre das etwa nicht gegangen? Hätte er dann nicht viel mehr bewirken können? Hätte er dann nicht viel mehr Menschen erreichen können? Ist doch so. Was hat er denn gemacht die ganze Zeit zwischen 20 und 30? Um Geschwindigkeit ist es ihm offensichtlich nicht gegangen. Und dann, als er auftrat, als er anfing in Lieben, was war das Erste, was er machte? Nahm sich gleich mal wieder einen Monat raus. 40 Tage in der Wüste. Hat gefastet und gebetet. Wertvolle Zeit. Und dann, wenn er unterwegs war, zu den großen Mengen, wo er gepredigt hat, zu den Leuten, die auf ihn warteten, was tat er? Er blieb an jeder Milchkanne stehen. Da wären wir wahnsinnig geworden, wenn wir seine Manager gewesen wären. Immer nahm er sich Zeit, aber auch für jeden, der ihn ansprach. Sogar für Kinder, für Ausgestoßene, für Kranke, für Sünder, für Frauen sogar. Niemanden schickte er je weg. Nie sagte er, du, ich kann jetzt nicht, ich habe keine Zeit, bin zu beschäftigt. Jesus nahm sich immer Zeit, auch wenn er vermeintlich keine hatte. Aus unserer heutigen Sicht war Jesus eins nicht effizient. Er hätte viel mehr aus seiner Zeit rausholen können. Wir und auch seine Jünger dachten, Jesus, was tust du? Das ist doch verschenkte Zeit. Ja, genau. Verschenkte Zeit. Wir sagen das und meinen damit, Zeit verschenken, das ist immer etwas Schlechtes. Das ist falsch. Aber Jesus lebte seinen Jüngern vor, ihr Lieben, im Gegenteil, Zeit zu verschenken ist gut, ist kostbar, ist das Beste, was du geben kannst. Jeder Mensch, der mich anspricht und der mich braucht, ist mir so wichtig, dass ich mir die Zeit für ihn nehme. Das gilt übrigens auch bis heute, wie gut. Jesus hat Zeit für dich. Etwas Wichtigeres gibt es für mich nicht, sagt Jesus, als den einzelnen Menschen, der mich braucht. Jesus sagte, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte verlässt die 100 Schafe, die im Stall sind, um das eine zu suchen, das verloren ist. Die Zeit nehme ich mir. Verschenkte Zeit ist etwas Großartiges, etwas Göttliches. Denken wir mal darüber nach. Was kannst du einem Menschen denn Größeres schenken als deine kostbare Zeit und deine ungeteilte Aufmerksamkeit? Das ist doch unser höchstes Gut. Und ist es nicht viel besser, die Zeit Menschen zu schenken, als dem Handy oder dem Online-Kaufhaus oder irgendwelchen Nachrichtenseiten oder Unterhaltungskanälen? Werden wir am Ende unseres Lebens sagen, ich habe meine Zeit für Wichtiges investiert? Oder werden wir dann erkennen und sagen, ich habe meine Zeit mit Spielereien verdattelt? Wir sagen heute, Zeit ist Geld. Aber das ist so falsch. Zeit ist nicht Geld. Das würde ja heißen, wir leben nur, um zu arbeiten. Zeit ist so viel mehr. Wir können sie einsetzen, um zu lieben, um Beziehungen zu bauen, nicht nur, um Geld zu verdienen. Wir leben nicht, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, um zu leben. Als Kinder, ihr Lieben, da haben wir viel mit Gewehren und Colts und Pistolen gespielt. Zum Beispiel Bankräuber. Und wisst ihr, was der Bankräuber immer gesagt hat? Erstmal natürlich Hände hoch und dann Geld oder Leben. Geld oder Leben. Und das ist ein guter Satz, finde ich. Den kann man sich merken. Wofür lebe ich? Fürs Geld? Das können wir immer wieder entscheiden. Leben ist mehr. Mehr als Konsum. Und Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Du kannst deine Aufmerksamkeit und Zeit nur einmal verschenken, nur einmal ausgeben. Und Jesus sagt uns auch, wie wir ein zufriedenes Leben mit Seelenfrieden finden. Haben wir eben gehört, Matthäus 11. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir gefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier finden wir ein Wort der Gnade, der Freude, der Liebe für gestresste Menschen. Unter welchem Joch willst du denn leben? Unter dem Joch des Stresses, des Ehrgeizes, der Überholspur oder unter dem Joch Jesu? Und hier ist die Einladung. Komm zur Ruhe, sagt Jesus, komm zu mir und finde wieder Frieden für deine Seele. Allein, er sagt auch, diese Weisheit, diese Wahrheit ist den Klugen und Weisen, den Top-Managern und Workaholics verborgen. Den Unmündigen aber ist sie offenbart. Den Kindern. Kinder wissen noch, was wirklich zählt. Sie haben Zeit für dich. Sie leben ganz im Moment. Sie stressen sich nicht. Sie suchen Liebe und Beziehung. Sie suchen Menschen, die ihnen Zeit schenken. Sie suchen deine ganze freundliche Aufmerksamkeit. Bist du bereit, das herzugeben, das zu verschenken, hinten anzustellen, was dich stresst? Hier könnt ihr Erfolgsleute, ihr Effizienzstreber von mir lernen, sagt Jesus. Ich habe Zeit, Zeit zu verschenken. Du auch? Wie wär's mal? Selbstversuch, 11 Stunden Schlaf. Wie wär's mal? Das Handy am Wochenende ausschalten. Shoppingfasten. Echtes Leben statt Hocken vor Bildschirmen. Mit Freunden treffen statt mit Netflix und YouTube. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ihr Lieben, Gott erfand die Zeit. Von Eile hat er nichts gesagt. Lasst uns aufhören. Aufhören in einem doppelten Sinn. Aufhören mit dem, was uns kaputt macht. Und aufhören auf das, was Jesus uns sagen will. Amen.